Jesus, danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen jetzt. Danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Dass du uns alles schenken möchtest, aber uns nie in der Gewöhnlichkeit lassen willst. Und ich bitte dich für die nächsten Minuten, dass du uns rausrüttelst, dass du uns rausforderst, dass du uns mit neuem Mut vorangehen lässt. Amen. Sodali. Jetzt habe ich mir gerade den vollsten Ständer hier rausgesucht, aber irgendwie kriegen wir das hin. Ein Drücker hat es nicht, ne? Technik, ihr drückt dann weiter, wenn ich sag. Gut, wunderbar. Ich mag Wortspiele total, deswegen, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich fand es cool, mitzuwirken an dem Titel der TeenCon, alles, Hashtag alles außergewöhnlich, weil in diesem Titel stecken ja zwei Sachen drin, die eigentlich total gegensätzlich sind, falls ihr es vielleicht gemerkt habt. Und zwar kann das auf der einen Seite ja heißen, wenn du das teilst nach dem Alles, dann heißt es alles außergewöhnlich. Also so wie im Film, ne? Von Minute 1 bis Minute 90 nur Showdown. Das Geballere geht los und es hört nicht mehr auf bis zum Schluss, bis alle tot sind. Alles außergewöhnlich. Kann aber natürlich auch geteilt werden. Ach sorry, nächste Folie könnt ihr mal machen. Entschuldigung. Genau, danke. Es kann aber auch in drei Worte geteilt werden. Ne? Alles außergewöhnlich. Und dann heißt es im Prinzip so, egal was es ist, nie Mainstream. Egal was du machst oder was du bist, Hauptsache nicht Mainstream. Als ich Teenie war, ne, war Musik, alles außer Chartmusik. Chartmusik ging gar nicht. Du warst Alternative. Hallo? Ey, warst alles außergewöhnlich. Entschuldigung, das geht gar nicht, wenn du da Britney Spears dir reinziehst. Heute höre ich die ab und zu gern. Vielleicht hat der ein oder andere sich tatsächlich überlegt, was wollen die mit dem Thema? Vielleicht auch nicht, vielleicht denkst du, TeenCon ist eh geil, kommt coole Leute, der Rest ist mir eigentlich ziemlich wurscht, sollen sie da machen, was sie wollen. Wir wollen uns in den nächsten zwei Tagen in drei Etappen das Leben von einem Mann anschauen, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Kannst du mal die nächste Folie machen, weil wenn man den Mann nämlich heute als Dönerbudenbetreiber in unsere Zeit setzen würde, dann könnte man den so schreiben. Habt ihr eine Ahnung, wer Ali E. sein könnte, wenn man ihn umschreibt? Ah, der Checker vom Neckar, das ist halt mein Teenie hier, der Ewald. Habt ihr es alle gehört, was er gesagt hat? Schrei's raus! Elia. Jawohl! Es geht um den Elia. Elia, finde ich, ist ein brutal faszinierender Mann. Ich finde ihn unglaublich spannend. Warum werden wir hoffentlich, oder werdet ihr hoffentlich in einer halben Stunde auch so sehen wie ich? Ich finde, bei Elia kommen genau diese zwei Sachen voll cool in einer Person zusammen. Dieses völlig schräg und völlig außergewöhnlich und auf der anderen Seite vielleicht doch nicht. Ich lese euch einen Vers vor aus dem Neuen Testament. Elia kommt ja im Alten Testament vor, wo der Jakobus einen Satz sagt über den Elia. Ihr dürft mal die nächste Folie machen. Da heißt es über Elia, Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen soll und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. In diesem einen Satz sind genau diese zwei Gegensätze zusammen. Der Elia war auf der einen Seite langweilig. Das war normalo. Das war so ein Durchschnitts-Israelit. Der hat genau die gleichen Gefühle gehabt wie du und ich. Der hat manchmal keinen Bock gehabt. Der hat wahrscheinlich Versagensängste gehabt. Der hat mit mancher Halbheit rumgemacht. Der hat vielleicht auch Szenen oder Phasen gehabt, wo er eskaliert ist wegen irgendwas. Das war ein ganz normaler Kerl. Und auf der anderen Seite betet er so krass, so außergewöhnlich, dass es im ganzen Land Israel 3 Jahre und 6 Monate nicht regnet. Ich meine, habt ihr das mitgekriegt diesen Sommer? War es ein bisschen trockener als normal, aber selbst obwohl es trocken war, hat es so 10, 15 Mal hat's schon geregnet in den letzten 6 Monaten. 3 Jahre, 6 Monate, kein einziger Tropfen Regen. Ey, bei uns im Teamkreis, wenn ich da die Gebete höre, dann sind die Leute schon froh, wenn sie von einer 5 auf eine 3 kommen, ne, wenn wir für eine Klassenarbeit beten. 3 Jahre und 6 Monate regnet es nicht. Was war das für ein Kerl? Was war das für einer? Wie schon gesagt, er war sehr, sehr geheimnisvoll, weil er taucht irgendwie aus dem Nirgendwo, er macht eine Riesenshow und erlebt brutal krasse Sachen und er hat einen wahnsinnig gigantischen Abgang. Aber der Reihe nach. Wir gucken uns 3 Stationen heute Morgen an aus dem Leben von Elia. Und ihr dürft mal die nächste Folie machen, weil die erste Station ist nämlich sozusagen der Auftritt von Elia. 1. Könige 17, Vers 1. Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab: So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe. In den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Das ist alles. So tritt Elia auf. Es ist fast so wie in Mosbach, wenn man sich in einem neuen Kreis vorstellt, dann ist es bei uns üblich, ne? So, wie heißt du, wo kommst du her? So, meistens noch, wie alt bist und was ist dein Lieblingsessen und was für Schuhgröße hast. Das fehlt hier, ne? Aber sonst ist es so, ja, ich bin der Elia, ich bin aus Tischbe in Gilead. So wird Elia vorgestellt, den gibt es vorher nicht und auf einmal ist er da. Und es ist krass, wie er da ist, weil er steht nämlich da und sagt: Ahab, pass mal auf, ab jetzt gibt es hier keinen Regen mehr. Und zwar bis ich sage, dass es anders ist. Und nicht nur bei dir, sondern ey, im ganzen Land. Wer war Ahab, vor dem er steht? Ahab war damals der Größte in Israel, das war der König von Israel, war derjenige, der das mächtigste Kerlchen war im Land. Und Ahab war so einer, damit ihr euch das vorstellen könnt, das war so einer, wenn dem jemand nicht gepasst hat, weil er zum Beispiel seinen Acker oder seinen Weinberg haben wollte, dann hat er ihn einfach mal abgemurkst, um die Ecke gebracht. Ne? So einer war das. Von dem musste Elia hingehen und hinstehen und sagen: So, mein lieber Ahab, ab jetzt kein Regen mehr. Ne? Ich bin jetzt hier der Wettermann. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß, das ist für euch weit weg. Mir überlegt, Wie könnte das für euch greifbar werden? Weil was Elia hier an der Stelle ja braucht, sind zwei Sachen. Auf der einen Seite braucht er einen wahnsinnigen Mut, dahin zu stehen. Wenn ihr überlegt, okay, die meisten von euch gehen wahrscheinlich noch in die Schule. Geht mal davon aus, außer ihr seid hier schon Mitarbeiter. Aber alle Teilnehmer, denke ich, 98% gehen schon noch in die Schule oder Berufsschule. Jetzt stell dir mal vor, du bekommst von Gott einen Auftrag. Dein Auftrag ist es, geh zum Rektor, zur Rektorin, und sag ihr: Rektorin, ab jetzt sind alle deine Lehrer krank. Und zwar bis ich sag, dass es anders ist. Ja, ihr grinst, ne? Geil, keine Schule, das feiern wir. Verstehe ich, aber jetzt stell dir das nochmal in echt vor, ne? Du gehst jetzt zu deinem Rektor und sagst ihm: Ab jetzt sind alle deine Lehrer krank, bis ich sag, dass es anders wird. Dann werden dich deine Mitschüler vielleicht im ersten Moment, zumindest die, die keinen Bock auf Lernen und auf Schule haben, werden dich vielleicht noch feiern und du denkst auch, ja geil. Aber, stell dir das mal wirklich in echt vor, wenn dann die ersten Anrufe kommen bei dir daheim, wenn die ersten Eltern anrufen und sagen: Sag mal, was ist mit eurer verzogenen Rotzgöre los? Mein Kind verpasst seine Zukunftschancen, weil die Schule dicht ist. Wir können im Jahr nicht einfach hier die Schüler alle 300 Stück auf eine neue Schule anmelden. Meine Zukunftschancen von meinem Kind gehen den Bach runter. Jetzt denkst du, okay, die Eltern, alles klar. Aber dann kommen vielleicht die ersten Anwälte der Eltern und rufen bei euch daheim an und sagen: Sorry, wir nennen euch jetzt in Regress, so heißt das. Jetzt seid ihr dann mal hier vielleicht am Dransen und müsst blechen dafür, für all die Ausfälle, die mein Kind haben wird. Ja, und so auf einmal merkt ihr, es ist gar nicht mehr so lustig. Auf einmal ist die Situation gar nicht mehr so chillig. Und jetzt stellt euch Elia vor, der hier vor den König kommt und sagen muss: Es wird nicht mehr regnen im ganzen Land. Vielleicht ist die Ernte gerade bevor. Für dieses Jahr geht's noch, aber nächstes Jahr gibt's nichts. Alle Bauern, und es waren damals viel mehr als heute, die leiden da genauso drunter, wie der Ahab selber als König drunter zu leiden hatte. Hey, das ist eine richtig, richtig, richtig krasse Situation. Also Elia braucht Wahnsinnsmut, um dort zu stehen. Und ich glaube, dass Elia diesen Mut nur deswegen hatte, weil er im Auftrag von jemandem kommt und nicht allein da steht. Er sagt ja hier: So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt. Also Jahwe ist der Name Gottes, der Name des Gottes der Bibel. Und Ahab war so ein Finger, so ein Schlimmer. Und Ahab war, sorry für das Wort, aber der war wirklich einer, der hat auf den Gott Israels geschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dem war der Gott Israels völlig wurscht, weil der hat ein paar Frauen gehabt und die haben alle ihre Götter mit heimgebracht und die fanden er viel geiler, also die Frauen und die Götter wahrscheinlich. Und er hat auf diese Götter vertraut, dass die seine Felder fruchtbar machen und dass da alles wächst und gedeiht. Ne? Das war so sein Ding. Und deswegen muss Elia zum König, muss ihm sagen: Ahab, sorry, an der Stelle, du liegst völlig falsch. Du bist völlig auf dem Holzweg. Und die normale Reaktion von dem König wäre gewesen, ne? Also Elia, guck mal, da ist der Henker, tu deine Arbeit, ein neuer Kopf für deine Sammlung. Elia kann vor diesem König nur deswegen stehen, weil er weiß, Gott schickt mich. Und wenn es meinen Kopf kostet, okay. Aber ich mache das, weil Gott mich schickt. Ich meine, wenn es den Kopf gekostet hätte, ne, dann wäre seine Aussage ja ziemlich lächerlich gewesen. Überlegt es mal. Es wird nicht mehr regnen, bis ich sage, Kopf ab. Ist kürzer als jede Netflix-Serie. Aber an Elia merken wir, wie Vertrauen funktioniert. Wo ihr heute Mittag auch zu Anne gehen könnt und die euch noch ein bisschen mehr darüber erzählen wird. An Elia merken wir, wie Gottvertrauen funktioniert. Das funktioniert nie auf dem Papier. Das funktioniert nie in der Theorie. Du kannst hier sitzen und sagen, ja, ich vertraue Gott. Klar vertraue ich Gott. Bei allem. Ein Freund von mir, der war in Österreich auf einer Bibelschule und die haben dort ganz viele Sachen draußen gemacht, in den Bergen, Klettern und so, um dadurch Menschen Sachen klar zu machen. Und der hat mir erzählt von einem Experiment, das die regelmäßig machen. Die laufen auf einen hohen Berg, so einen Klettersteig auf der linken Seite der Berg, Drahtseil dran und die Leute sind aneinander gekettet oder halt mit Seilen verbunden und an diesem Drahtseil. Rechts geht es 300 Meter senkrecht den Berg runter und das Ding ist halt so ein Steg, wie man das kennt, so 30, 40, 50 Zentimeter breit. Ne? Haben wir schon angeseilt. So, jetzt kommt das Experiment. Dann werden die Teilnehmer gefragt, einzeln, vertraust du, dass das Seil hält? Ich meine, klar, natürlich vertraue ich, dass das Seil hält, sonst würde ich da ja nicht hochlaufen. Also welcher noch ganz bei Verstand läuft den Berg hoch auf so einem schmalen Grat, wenn er weiß, das Seil hält nicht, das Drahtseil also, und das Seil, wo man angeseilt ist. Natürlich vertraue ich. Okay, du vertraust. Alles klar. Dann klinken wir dich jetzt ab von all den anderen und dann machen wir einen Bauchgurt und dann darfst du dich schön über das Nichts hängen. Manche sagen, geil, ne? Alter, mir schlottern schon die Knie bei dem Gedanken da dran. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute das nicht machen. Sie vertrauen dem Seil, weil sie gehen ja den Berg hoch, sonst würden sie nicht mitmachen. Aber diesen Schritt zu gehen, okay, ich hänge mich jetzt da rein. Und wenn das Seil reißt, dann bin ich entweder im Himmel oder sonst wo. Aber auf jeden Fall gibt es mich dann hier auf der Erde nicht mehr. Das ist Vertrauen. Das ist das Vertrauen, von dem ich hier spreche, dieses Gottvertrauen. Das gibt es nur in der Aktion. Ups. Das gibt es nie von der Couch. Also beim Chillen in deiner Komfortzone wirst du niemals in diese Art von Gottvertrauen reinkommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das konkret? Jetzt erzählt er da so von großen Sachen, wie kann ich das konkret machen? Ich verstehe, dass das schwierig ist, es fällt mir auch schwer, das konkret zu machen. Aber du bist hier auf der TeenCon und ich möchte dir Mut machen, nutz die Möglichkeit, nicht nur für dich allein, sondern auch vor allem als Kreis. Ihr seid ja oft in Gruppen da, ne? Als Teamkreis oder so. Sei im Gespräch mit Gott. Sag Gott, wo willst du mich herausfordern? Wo willst du mich herausfordern? Und lass nicht locker, bis ihr eine Herausforderung von Gott gekriegt habt. Ich bin mir sicher, ich verspreche dir das, du wirst eine Herausforderung kriegen. Wenn du dich auf eine Herausforderung einlassen möchtest von Gott, wirst du die kriegen. Versprochen. Aber überlegt euch als Kreis, wie können wir uns von Gott herausfordern lassen? Nachtcafé oder was weiß ich, Zeit dazwischen. Nutzt es, überlegt euch, was können wir Krasses machen? Bei uns unterm Gemeindehaus gibt es ein Fastfood-Restaurant, ich sage den Namen nicht, damit es keine Schleichwerbung ist, aber mit denen können wir eigentlich einen Vertrag machen, dass wir Rabatt kriegen, so viel Geld, wie wir da lassen. Zum Beispiel, für jeden Burger, den ich da esse, oder den wir da als Teamkreis essen, gehen wir danach durch die Stadt und sammeln die Penner auf und laden die auf den Burger ein. Und mal gucken, was sich dabei ergibt. Keine Ahnung. Das wäre eine Herausforderung. Alter Schalter, zum Penner gehen und den auf den Burger einladen. Vielleicht wäre das was. Oder in deiner Schule gibt es keinen Schülerbibelkreis oder Schülergebetskreis. Hey, dann tu dich mit 1, 2, 3 Leuten zusammen. Startet was. Ich weiß, ihr kriegt dafür auf den Sack. Ihr werdet dafür in die Ecke gedrängt. Aber wenn Gott euch da herausfordert, wenn das euer Ding ist, dann macht's und vertraut Gott. Was kann schiefgehen als das, dass Gott euer Vertrauen belohnt? Auch wenn ihr dafür auf den Sack kriegt. Mir ist nochmal eins echt ganz wichtig. Elia war ein ganz normaler. Elia war nicht irgendwie der Checker vom Neckar oder einer von den Avengers. Das war ein ganz normaler. Der hat die gleichen Ängste wie du und ich gehabt. Und ich bin überzeugt, hier im Raum sitzen Leute, denen wird es vielleicht genau mal so gehen wie Elia. Du wirst vielleicht mal ein Leiter werden, der sau viel reist in Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Du wirst vielleicht mal eine Frau werden, die Riesengroßes bewegt in ihrem Umfeld. Aber das funktioniert nur, indem du dich in das Seil reinhängst. Indem du Gott aktiv vertraust. Ne, die Geschichte von Elia startet hier und geht dann, die wird immer schräger. Ne? Er wird dann am Bach versorgt von Krähen, weil es gibt ja kein Essen mehr, muss sich verstecken. Und dann gibt es irgendwann kein Wasser mehr, dann muss er zu einer Witwe gehen und die haben kein Essen dort mehr, aber das Essen wird jeden Tag aufs Neue vermehrt im Krug, das Öl wird vermehrt und das Mehl wird vermehrt. Völlig crazy. Der Sohn von der Witwe, wo er wohnt, der stirbt und Elia betet für ihn und er kommt wieder zum Leben. Also brutal, wenn ihr wollt. 1. Könige 17, das ist ein Kapitel, was ich gerade geschildert habe, sind 20 Verse, passiert mega viel. Aber darum geht es heute nicht, sondern wir wollen in die zweite Station. Und keine Angst, die erste Station war die längste. Zweite Station, Kapitel 18, 1. Könige 18, die ersten zwei Verse. Könnt ihr mal die nächste Folie machen, danke. Es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeig dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Das ist spannend, deswegen, weil es gerade nicht spannend ist. Also über das können wir eigentlich schreiben, Hashtag alles völlig gewöhnlich. Weil so wie das da, sehen wahrscheinlich die meisten Leben von euch, von uns auch aus. Mein Leben ist eigentlich ziemlich langweilig. Außer für die Schwaben, dass der VfB mal gewinnt, dann gibt es so ein Highlight. Oder für alle anderen, mir haben mehr als 100 Leute geliked bei Sorry Ferenc, aber das muss halt einfach sein, tut mir leid. Für alle anderen, mein Bild haben heute 100 Leute mehr geliked als normal. Boah, Highlight in meinem Leben. Sonst ist eigentlich meistens alles völlig gewöhnlich. Und ich finde es so spannend, was der Text hier sagt, aber was er eben gerade nicht sagt dadurch. Ich habe als Teenie total gern die Tomb Raider-Spiele gespielt. Ich oute mich jetzt mal. Tomb Raider ist Lara Croft. Ne? Ich habe es aber nicht wegen der Frau gern gespielt, weil die sah damals noch ziemlich scheiße aus. Die hatte lauter, es war einfach Minecraft-Klötzchen. In jedem Fall, was mich daran fasziniert hat, war, dass du... Was lachst du so, Micha? Wir sind alt, ne? Das ist so ein 20 Jahre altes Spiel, über 20 Jahre. In jedem Fall, was mich daran fasziniert hat, war, du lernst... Im Laufe des Spiels immer neue Fähigkeiten. Das Spiel wird immer schwerer, aber du kriegst neue Fähigkeiten und du lernst immer schwierigere Passagen zu meistern, von Level zu Level zu kommen. Das ist total krass. Wenn man das beim Elia anguckt, ne? So Einstiegslevel, vor den König treten, check, geschafft. Dann es nicht regnen lassen, auf übernatürliche Weise, check, geschafft, nächstes Level. Dann von Raben versorgt werden am Bach, boah, Level gepackt. Witwe versorgen mit Brot und Wasser, obwohl es nirgends rum noch irgendwas gibt. Geschafft und dann auch noch tot überwunden. Wahnsinn, also was muss jetzt kommen? Jetzt muss ja im Prinzip eigentlich Armageddon kommen. Gott kommt direkt auf die Erde. Ne? So stelle ich mir das vor. Und dann kommt das. Einfach nichts. Nichts davon. Scheinbar passiert eine ganze Zeit lang einfach nichts im Leben vom Elia. Hier heißt, nach ziemlich vielen Tagen und konkreter nicht nach ein paar Wochen, sondern hier heißt es ja im 3. Jahr der Dürre, redet Gott wieder mit Elia und sagt ihm, er soll zum König gehen. Also wahrscheinlich so um die 3 Jahre ist das Leben von Elia ein ziemlich langweiliges. Passiert nicht so viel. Und das ist ja genau das, wann wir dann wegzappen. Ne? Wenn wir uns dann in den Chill-Modus verfallen lassen. Aber ich glaube, genau in dieser Zeit passiert das Entscheidende im Leben von Elia. Und auch das Entscheidende in deinem und in meinem Leben. In den langweiligen Phasen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Elia in dieser Zeit einfach treu weiter das gemacht hat, was wir vielleicht heute stille Zeit nennen würden. Er war nah an Gott dran. Er hat sich mit ihm beschäftigt. Er war im Gespräch mit ihm. Er hat den Menschen in seinem direkten Umfeld, hat er gedient, hat sie geliebt. Das war das, was er gemacht hat. Ich meine, muss ich aufpassen, dass ich nicht so hart werde, aber wisst ihr, was mich richtig ankotzt? Was mich richtig ankotzt an uns fetten deutschen Christen, und damit meine ich dich und mich, nicht fett im Sinn von körperlich fett, sondern fett im Sinn von wir haben alles, was wir brauchen. Uns geht es so super gut. Wir haben so den Eindruck, genau so muss unser Leben funktionieren. Ne? Bei jedem Sportler ist uns klar, wenn Lionel Messi, kennen die meisten wahrscheinlich, Lionel Messi, Fußballer, Barcelona, Weltfußballer mehrfach. Wenn der mit 120 Kilo aus der Sommerpause rauskommt, dann braucht er nicht damit rechnen, dass er irgendwann in dieser Saison mal noch auf dem Platz steht, sondern dann kann er eher damit rechnen, dass er entlassen wird. Jeder Sportler
der irgendwas reißen will, der muss sich fit halten, auch außerhalb der Saison. Der muss sich fit halten, dann wenn die langweiligen Spiele sind, wo es gegen die Dorfclubs geht, damit er dann punktgenau auf den Punkt fit ist, wenn es um die Big Points geht. Genauso auch, wenn du irgendein Instrument lernen willst. Du wirst nie gut werden, wenn du denkst, ja gut, ich habe jetzt eine Geige gekauft und in 3 Jahren kann ich Geige spielen, ist ja klar. Oder was weiß ich, was für tolle Instrumente ihr alles lernt. Oder wenn du ein anderes Hobby hast, Tanzen, du wirst vielleicht ein Talent haben für Tanzen, im Gegensatz zu mir. Und mir würde es unglaublich viel mehr Einsatz kosten, so gut werden wie du. Aber wenn du nichts dafür tust, dann vergiss es, dann bist du nicht punktgenau fit für den nächsten Auftritt. Kannst du vergessen, wenn du in der Choreografie ständig aus dem Tritt kommst, wie da vorhin die Mädels, die genau synchron waren. Wenn dann eine ständig rumhampelt, dann denken sie, oh, ja, super geil. Hat die überhaupt nicht geübt. Aber wisst ihr, wir haben irgendwie diese kranke Vorstellung, dass es beim Glauben so funktioniert. So ist zumindest mein Eindruck bei vielen von uns. Wir haben so diese Vorstellung, ja Gott, wenn du Großes mit mir vorhast, bin ich bereit. Aber bis dahin chill ich mich durch. Dann wirst du dich ins Grab chillen, das verspreche ich dir, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Du hast keine Chance darauf, dass du irgendwann mal Großes mit Gott erlebst. Wenn du jetzt meinst, ja, jetzt bin ich noch nicht, jetzt kann er mal kommen irgendwann, aber bis dahin chill ich mich dahin. Ich will dich überhaupt nicht schlecht machen. Ich predige zuallererst immer mir, wenn ich sowas sage. Zuallererst immer mal, dass ich mir das sagen muss. Fit halten für das nächste große Ding heißt, ich bin heute treu im Kleinen. Als Teenie. Das heißt, für dich vielleicht, ich liebe meine nervigen Geschwister, auch dann, wenn sie schuld sind. Auch dann, wenn sie die Blöden waren. Sag, guck mal her, ich vergebe dir gern, auch wenn du es vielleicht gar nicht willst, weil ich dich lieb habe. Wenn du keine Geschwister hast, mach's bei deinen Eltern oder keine Ahnung. Ich lässt in der Schule nicht mit, auch wenn es so einfach wäre. Und auch wenn ich vielleicht selber eher am Rand stehe und dann es halt noch einen Schwächeren gibt, auf den dann alle einprügeln, dann bin ich froh, dass nicht auf mich eingeprügelt wird. Nee, dann heißt es, ich stehe da rein, auch wenn es auf die Fresse gibt. So bereitet Gott dich auf Großes vor. Das heißt für dich heute, dass es an diesem heutigen Tag für dich wichtiger ist, was Gott über dich denkt, als was deine Kommentare unter irgendeinem Snapchat oder Insta-Bild haben. Oh, du Hübsche, nee, du. Ihr kennt ja diese ganze Krütze, die da immer gepostet wird. Das heißt für dich, das ist dir nicht so wichtig. Ja, ihr Jungs, ihr dürft es schreiben. Habe ich eher die Mails. Wenn ihr euch gegenseitig schreibt, wie hübsch ihr euch findet, dann ist das in Ordnung, weil bei euch ist es wahrscheinlich nicht ernst gemeint. Das heißt für dich heute ganz konkret, du überlegst dir, welche gute Eigenschaft will Gott heute in mich reinpflanzen und welche blöde Eigenschaft und Angewohnheit will er heute rausreißen aus meinem Leben. Da wird das Spiel entschieden, an dieser Stelle. Wisst ihr, Elia, das ist der Auftakt zu seinem Endkampf sozusagen. Das ist der Auftakt, da geht es jetzt richtig rund und dazu sage ich gar nichts, weil das wird Jonas morgen mit uns anschauen. Elia musste vorbereitet werden auf diese ganze Sache und es ging nur, indem er sich fit hält, jeden Tag aufs Neue, um dann da zu sein, wenn es drauf ankommt. Und genauso ist es mit dir auch. Wenn du jetzt am Chillen bist, wirst du dich ins Grab chillen, verspreche ich dir. Wenn du jetzt anfängst zu trainieren mit Gott im Kleinen, dann wirst du irgendwann Großes mit Gott erleben. Jetzt sind wir am Finale angekommen, letzte Station. Ihr habt es gleich geschafft. Ne? Noch nicht die Verse. Aber so die Situation, ne? Elia tritt jetzt mit Pauken und Trompeten ab. Er ist am Ende seines Dienstes angekommen, er weiß, es geht zum Schluss. Er hat sogar einen Nachfolger gefunden, den Elisa. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ne, der Showdown vom Film kommt, die Musik ist so melancholisch und gleichzeitig aber so richtig, so, es kommt Spannung rein. Die zwei sind unterwegs, dann begegnen sie noch ein paar Leuten, Prophetenschüler, so ganz komische Leute, die da halt waren und die sagen, Elia, deine Zeit ist jetzt abgelaufen und Elisa auch schon, oh Mist, ich bin sein Nachfolger. Und dann auf einmal sind die zwei allein, stehen am Fluss, am Jordan und jetzt müsst ihr euch eben diese Klänge vorstellen, wie es da so wumm und die Landschaft. Und dann lese ich euch vor, was jetzt passiert. Nächste Folie. 50 Männer von den Prophetenschülern gingen mit ihnen und beobachteten von Weitem, wie Elia und Elisa am Jordan stehen blieben. Elia faltete seinen Mantel zusammen und schlug damit auf das Wasser. Der Fluss teilte sich und die beiden schritten trockenen Fußes hinüber. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, »Was kann ich noch für dich tun, bevor ich fortgenommen werde?« Elisa antwortete, setz mich als deinen rechtmäßigen Nachfolger ein. Diese Bitte ist schwer zu erfüllen, antwortete Elia. Wenn du sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, wird sie dir gewährt werden. Wenn du sie jedoch nicht sehen wirst, wird sie dir nicht gewährt. Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie. Und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Alter Schalter, das live und in Farbe, also da bräuchte ich wahrscheinlich nichts mehr. Das live und in Farbe, also müsst ihr euch vorstellen, ne? Diese Musik, die bombastischen Klänge von Hans Zimmer, blum, 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 und dann kommen da diese Pferde angeritten und auf einmal, wursch, fährt Elia in den Himmel und dann Abspann, ne? Nur, das ist real, ne? Ich glaube daran, dass das tatsächlich passiert ist. Also wenn das mal kein außergewöhnlicher Abgang ist, weiß ich auch nicht. Elia ist einer von zwei Menschen im Alten Testament, die nicht sterben mussten. Kennt jemand von euch noch den zweiten? Quizfrage. Alter, Ewald, du überraschst mich. Jetzt muss ich mal dahin jemand anders fragen. Henoch, jawohl. Krasse Chose. Sehr cool, Henoch. Wen es interessiert, ziemlich am Anfang von der Bibel. 1. Mose 5 oder so. Wenn das mal nicht außergewöhnlich ist, so zu gehen, mit so Pauken und Trompeten, und jetzt fragst du dich vielleicht schön, aber was hat das mit mir zu tun? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, je nachdem. Ich habe keine Ahnung, was du vom christlichen Glauben weißt. Die meisten von euch werden wahrscheinlich irgendwo was mit dem christlichen Glauben zu tun haben, Eltern haben, im Teamkreis sein. Wenn du zu Jesus gehörst und Jesus dein Herr ist, dann sage ich dir und verspreche dir, du kannst genau sowas auch erleben und du wirst genau sowas auch erleben. Wenn du fragst, hey, zu Jesus gehören, was hat es damit auf sich? Jesus, mein Herr, komisch. Dann frage mich einfach nach der Veranstaltung, erkläre ich es dir gern genauer, was das bedeutet, wie das gehen kann. Komm echt zu mir, wenn du Fragen hast, gerade egal, was für eine Frage, gibt da keine dummen Fragen. Aber wenn du mit Jesus am Start bist, wenn Jesus dein Herr ist, dann habe ich eine Überraschung für dich, vielleicht auch nicht, vielleicht weißt du es auch schon. Und zwar ist das ein Geheimnis. Ihr dürft mal die letzte Folie machen. Da schreibt Paulus in einem Brief im Neuen Testament, was er von Jesus gesagt gekriegt hat, und da sagt er, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Da kriegst du dann echt diese Musik, ne? Das steht ja von der Posaune, ich glaube, die wird noch geiler klingen als Hans Zimmer. Das ist das, was Jesus verspricht. Er sagt, ich komme wieder. Und wenn du dann am Leben bist, dann heißt es für dich so ähnlich wie bei Elia. Pusch, ihm entgegen. Wenn du dann schon gestorben bist, dann heißt es für dich, wusch, neuer Körper. Voll geil. Wird genauso, also wird mindestens genauso, wahrscheinlich eher noch krasser. Das ist das Versprechen, was du kriegst. Also ich verspreche dir, das wird alles außergewöhnlich. Wenn du Jesus gehörst, dann wirst du das hundertprozentig erleben. Ich will da dabei sein. Ich finde das krass, ich finde das cool. Euer Leben ist wahrscheinlich oft langweilig und das ist nicht schlimm. Da passiert das Entscheidende. Aber wenn ihr euch einlasst darauf, in eurem langweiligen Leben mit Gott treu den Weg zu gehen, dann bin ich der Überzeugung, ihr werdet Außergewöhnliches erleben, jeder von euch. Und Jesus, dafür möchte ich beten. Ich möchte beten dafür, dass wir Außergewöhnliches erleben mit dir. Ich möchte beten darum, dass du in unser Herz ein Feuer schenkst, dass wir nicht uns in der Mittelmäßigkeit und im Gewöhnlichen zufrieden geben, dass wir satt, fett und faul sind, sondern dass du uns rausrufst und dass du uns herausforderst und dass wir mit dir krasse Sachen erleben. Bitte ich für jeden Einzelnen und für jedes Mädel, für jeden Junge hier, dass du sie herausforderst und dass du sie Großes erleben lässt. Amen.